Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Männer und Make-up, das war ziemlich lange ein ziemlich großes Tabuthema und heute haben wir zwei Personen hier am Start, die sich diesem Thema genau angenommen haben. Wir haben Esad und Joel von MailUp bei uns. Die werden neuerdings wahrscheinlich die ein oder andere Person schon kennen. Schon mal die Founders League gewonnen, waren jetzt zuletzt in der Höhle der Löwen, bauen eine komplett neue Produktkategorie auf oder beziehungsweise haben damit angefangen, haben einen ziemlich erfolgreichen Podcast, skalieren ihre Männer-Make-up-Brand gerade ziemlich hart. Ist ein schönes Gespräch geworden, wie man neue Wege geht, neue Produktkategorien schafft, wie es aber auch ist, mit viel Gegenwind konfrontiert zu sein, weil das Thema eben sehr, sehr lange oder beziehungsweise immer noch ein bisschen, die Sensibilisierung ist dafür einfach noch nicht so gegeben wie bei vielen anderen Themen. Ist ein tolles Gespräch geworden, hat Spaß gemacht mit den beiden Jungs, einfach mal darüber zu sprechen, die Reise von denen einfach einzufangen. Mit Miriam Jax haben sie einen extrem souveränen Partner beziehungsweise eine sehr souveräne Partnerin an ihrer Seite, mit der sie jetzt den weiteren Weg gehen werden. Deswegen will ich gar nicht viel vorwegnehmen, wir gehen direkt rein in die Folge. Viel Spaß.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Joel und dem Esad von MailUp. Freut mich, dass ihr da seid, hi.
Ich freue mich auch unnormal.
Ich freue mich auch sehr.
Na, was geht? Heute endlich wieder eine Folge zu viert, da wird es mal ein bisschen enger am Tisch, sag ich mal so, wie es ist.
Ich habe auch schon diverse Knie gespült, ja. Aber das macht das viele.
Passt, gehört dazu. Stellt euch gerne vielleicht einfach im ersten Schritt selber kurz vor. Also Joel, du wohnst ja in Köln, deswegen wieder Kölsche Legendenfolge. Es hat so gesehen, ja, nicht. Aber stellt euch vielleicht einfach selber kurz gerne vor, wo ihr wohnt und was ihr macht.
Ich bin der Joel. Ich bin 24 Jahre alt, bin jetzt nach Köln gezogen, damals mit dem lieben Esad in Düsseldorf gewohnt und ja, wir haben MailUp zusammen gegründet, 21 gleich im Lebenslauf, deswegen stellen wir uns einfach mal vor.
Ja, total lustig, mein Name ist Esad, ich bin 25 Jahre alt, ich habe den Joel damals kennengelernt im Bachelor BWL, den haben wir zusammen dann durchgezogen, haben dann gesagt, ey geil, dann lass doch auch mal vielleicht den Master machen, so why not, sind wir dann zusammen nach Düsseldorf gezogen, in die WG, zusammen gewohnt, 2,5 Jahre und da den Master gemacht an der Heinrich-Heine-Universität. Ja, und jetzt haben wir MailUp seit ein paar Jährchen haben seitdem sehr, sehr viel gemacht, haben zusammen wirklich alles zusammen gemacht. Also wir sind wirklich das Tandem. Jeder kennt das Leben des anderen aus, in- und auswendig. Und ich glaube, das ist eine unserer größten Stärken, also dieser kranke Zusammenhalt, wenn ich das mal schon mal anreißen darf.
Ja, auf jeden Fall. Aber so gesehen, was kann man vielleicht vorab sagen? Ihr habt ja gerade vielleicht so ein bisschen Pace, sag ich mal, oder irgendwie das Thema bekommt irgendwie gerade, glaube ich, deutlich mehr Aufmerksamkeit, wie es jetzt vielleicht vor 3 Jahren war beispielsweise. Ja. Wie groß ist MailUp? Was könnt ihr vielleicht sagen? Ihr wart jetzt gerade bei der Höhle der Löwen. Was geht da so ab?
Und vielleicht auch, was ist MailUp überhaupt? Also was ist das Produkt dahinter?
Also schwierig zu sagen, wie groß wir gerade sind, weil wir echt stark am Wachsen sind, vor allem jetzt durch den Putschversuch von Höhle Löwen und generell alles, was jetzt gerade auch so abging, das ganze Thema Make-up, Männer, das ist das, was du gerade gefragt hast, was ist MailUp? MailUp ist das erste Make-up speziell für Männer und generell sind wir auf dem Weg, so die größte Kosmetikmarke für Männer in Deutschland zu werden oder im Dachraum, weil auch große Teile unserer Verkäufe nach Österreich und Schweiz gehen und ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Also um nochmal speziell die Größe anzusprechen, dieses Jahr, wenn wir es in Umsatz aussprechen, geben wir so auf die 800.000 Euro.
Okay, yes. Das war schon mal nice. Aber ihr seid zu zweit.
Wir sind nur zu zweit.
Und das ist so das erste richtige Jahr. Also wir sind gegründet, schon 22, dann sind wir so ein Jahr vor uns hingedümpelt, so haben den Product-Market-Fit gesucht und Dezember 23 ist dann der erste richtige Launch.
Krass. Ja. Genau. Das ist ja einfach gerade irgendwie gerade mal 10 Monate, sage ich jetzt mal. Aber lass uns vielleicht ganz vorne anfangen. Also ihr beide, man hat eben schon ein bisschen rausgehört, ihr kennt euch schon ein bisschen länger, irgendwie sozusagen, ihr habt die gleiche Vita, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an uns beide. Also auch irgendwie im Studium kennengelernt irgendwie. Haben zwar keinen Master gemacht, aber sehr viele Analogien auf jeden Fall zu sehen. Wie kam es vielleicht zum ersten Schritt? Wie habt ihr euch vielleicht erstmal so hands-on kennengelernt und wie kam es dann so im ersten Schritt auch irgendwie zu der Idee? Weil die Herkunft der Idee ist ja schon sag ich mal, sehr problemorientiert.
Ja, klar. Also ich glaube, wie Männer halt so sind, wir sind sehr problemorientiert. Wir waren von Anfang an so, dass wir gesagt haben, also ich glaube, wir wollten am Anfang gar nicht gründen. Ne? Das war so, als wir uns kennengelernt haben, war nicht so, boah, wir gründen jetzt was. Oder ich bin schon, seitdem ich 3 Jahre alt bin, will ich ein Unternehmen gründen. So war es bei uns beiden nicht, glaube ich. Wir haben uns, wie gesagt, einen Bachelor kennengelernt, erstes Semester. Ich habe Joel damals übelst gehasst. Das war, also wir haben uns in der ersten Woche kennengelernt und dann war so, Joel saß so in der Ecke irgendwie da, der von den fünf Jungs, der mich am meisten abgefuckt hat, weil ich sagte, boah, der Typ sieht so arrogant aus. Und so, geil, was für ein Spasti. Also wirklich jetzt, ungelogen. Und dann, wie es halt so ist, dann lernt man mal zusammen in der Gruppe und der eine geht, der andere studiert nicht mehr, der andere fängt einen Job an und so. Und dann waren wir so der harte Kern und irgendwann habe ich so gemerkt, er ist mega der geile Typ, so voller lockerer Typ, denkt genau wie ich. Ja, und dann haben wir ziemlich danach so ein Auslandssemester gestartet in Australien. Halbes Jahr Australien und da war so, okay, wir sind dann irgendwie beste Freunde geworden.
Wo
so,
wart ihr, ne? In Australien?
Ja, an der Gold Coast.
Ah, okay.
Also dann so richtigen Sommerurlaub gemacht.
Brisbane-mäßig oder was?
Ja, so Brisbane-mäßig, Gold Coast, da haben wir noch einen Roadtrip gemacht zusammen, zwei Wochen oder so. Ja, und dann sind wir halt so zusammengeschweißt, haben da so ein bisschen Gründerspirit aufgesogen.
Das war jetzt zeitlich wann genau?
Boah, wie war das?
Das war Ende 2019.
Boah. Ende 2019,
ja. Da warst du ja gerade irgendwie auch irgendwie als 18 oder 19 oder so, ne?
Ja, genau. Also,
du hast ja mit 17 angefangen zu studieren sogar.
Da war ich 19, mit 17 angefangen zu studieren. Also ich bin
das hab ich nicht geschafft.
99er.
Ja, und dann war halt irgendwie so, okay, wir verstehen uns, wir haben voll den geilen Vibe zusammen, Bachelor neigt zu dem Ende, dann lass uns doch mal überlegen, ob wir was zusammen machen können. Boah, damals haben wir uns dann noch jeden Montag, ich weiß ganz genau, im Café getroffen und einfach so richtig oldschool, jeder bringt mal so eine Geschäftsidee mit und dann quatschen wir drüber.
Das war so Moritz Westerdorf Spezial, nenne ich das Ganze.
Ey, ich will nicht sagen, aber das ist 1:1 genau das Gleiche. Also ja. Wirklich könntest du, also 1:1, ich habe Marvin auch dann immer, also dann haben sie unsere Wege beispielsweise getrennt, aber ich habe Marvin jede Woche angerufen, meinst so, wir müssen jetzt reden, ich habe eine neue Idee.
Ja, ja,
also
so.
Lass mich meine Agentur weitermachen.
Dann hat er sich halt hingesetzt und meint so, ja, okay, komm, ich höre es mir an. Dann meint er so, ja, nee, ich will die Agentur machen. Aber es ist trotzdem eine gute Idee. Aber sehr lustig, weil es sehr ähnlich ist.
Ja, genau so war es dann halt irgendwie. Und dann haben wir auch die verrücktesten Ideen gehabt, so wie es dann halt ist. Ne? Wir haben eine Zeit lang auch einen Online-Shop gehabt für Bierpong. Klamotten, ich sag B-Punkt Fashion, so haben wir halt gestartet irgendwie, ne, mit ganz einfachen Sachen. Ja, und irgendwann kam halt der Tag, wo ich habe früher Kickboxen gemacht, sehr, sehr lange und hatte ein blaues Auge und hatte am nächsten Tag ein Stipendiatentreffen und so ein Fotoshooting und da wollte ich nicht mit dem blauen Auge hingehen und dann habe ich mich von meiner Cousine damals schminken lassen und ihr gesagt, ey, mach das weg, so, ne? Ich will nicht mit diesem blauen Auge da hingehen. Ja, und habe mir danach dann gedacht, einen Tag später irgendwie so, hey, so als Typ so, das sah ganz geil aus, ne? Man hat es nicht gesehen, warum haben Männer nicht die Möglichkeit, sich auch mal Problemstellchen abzudenken, jeder kennt das von der Schule, die meisten Männer haben mal vielleicht einen kleinen Abdeckstift von der Freundin, Frau mal geklaut und mal einen Pickel abgedeckt oder so, mehr oder weniger erfolgreich. Ja, da bin ich mit dieser ganz verrückten Idee damals zu Joel gegangen und der fand es halt irgendwie sofort geil und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht ist das das, was wir dann irgendwann mal zusammen machen, Make-up. Und so ist das Ganze so ein bisschen reingestartet, ne?
Dann haben wir lustigerweise damals unsere Bachelorarbeit noch darüber geschrieben, also so richtig tief in die Marktrecherche auch rein, also jetzt nicht nur aus der praktischen Sicht, sondern das war schon gut, da auch mal so richtig diese deep Research und wir mussten auch Zielgruppeninterviews durchführen, wir haben auch Umfragen gemacht und so spürt man halt, ist da jetzt wirklich ein Markt oder ist das so, wie man denkt, nee, Männer und Make-up, das kann nicht klappen. Ja, und dann waren wir so, Alter, krass, diese Umfragen zeigen, so 30-40% der Männer haben das schon mal gemacht oder machen es sogar und so nochmal zusätzlich 20 sagen, ey, das finde ich gar nicht schlecht.
Mhm. Aber das ist ja schon verrückt. Und wie geht man dann sozusagen weiter vor, wenn ihr gemerkt habt, okay, da ist was da, dann zu finden, okay, welche Zutaten müssen da oder welche Ingredients müssen da rein? Wie baut man das erste Produkt sozusagen? Kopiert also man dann einfach irgendein Frauenprodukt?
Aber man sieht so, okay, ist eine Geschäftsidee, das ist natürlich irgendwie, also ich weiß nicht, ihr kommt jetzt, glaube ich, beide nicht aus der Kosmetikbranche. Also irgendwie
nein, absolut
so ein
bisschen nicht.
Dann so, also ich habe eine Idee, aber jetzt brauche ich irgendwie auch noch ein Produkt und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wie man es macht.
Überhaupt nicht. Also wir wussten gar nicht, wie man es macht. Wir hatten beide keinen Kontaktpunkt zu Kosmetik, außer die Freundin vielleicht oder so. Oder wie gesagt, die Mutter. Ich wusste nicht, was ein Concealer ist. Joel wusste nicht, was ein Highlighter ist. Wir wussten natürlich nichts. Sind dann das allererste Mal, es gibt noch so ein legendäres Bild von uns beiden in der Corona-Phase, da haben wir beide noch so fette Helme auf, also nicht zum Friseur gegangen. Sehen wirklich aus wie Kinder auf diesem Bild. In meinem Kinderzimmer haben so ein DIN A3 Blatt aufgerissen und haben dann uns vom DM oder Rossmann oder was auch immer halt jeden Frauenconcealer gekauft, den es gibt. Und gesagt, ey, wir gehen da jetzt mal so ganz, ganz analytisch an die Sache ran. Vielleicht gibt es ja schon ein gutes Produkt, was auch Männer von Frauen benutzen können. Wie sind die Produkte? Was haben die für Eigenschaften? was sind Inhaltsstoffe, was sind gute und schlechte Inhaltsstoffe, haben uns wirklich von null an die Sachen beigebracht und halt gesehen, dass es nicht so einen perfekten gab, den wir mochten, haben so ein Ranking gemacht und so. Also so haben wir halt dann gestartet. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, es gibt das Produkt noch nicht, die Zielgruppe ist anscheinend da, dann lass uns doch mal selber eins entwickeln, was richtig cool ist, was cool aussieht, was perfekt funktioniert, was einfach für den Mann ist. Und sind dann das allererste Mal so an so Labore rangegangen, klassische Google-Recherche halt, ne? Irgendwo Google auf Seite 6, 7 irgendwas gefunden. Ja, und dann haben wir uns halt abgeklappert, hier mal angerufen, da mal angerufen und dann irgendwann damals noch, als was du gerade als Dümpelphase benannt hast, vor dem richtigen Produkt hatten wir noch so ein Minimal Viable Product damals entwickelt. Die allererste Rezeptur des Mailup Concealers mit einem Labor aus Norddeutschland zusammen. Das war maximal unprofitabel, ne? Also wir haben da, keine Ahnung, pro Make-up x Euro bezahlt und haben am Ende das Ding über TikTok organisch verkauft. Das war nicht profitabel, aber das war richtig geil, die Phase, weil wir gemerkt haben, ey, da sind Kunden, die finden das Produkt geil. Das ist noch nicht perfekt, aber wir wissen ganz genau, an welchen Rädchen wir drehen müssen, um es perfekt zu machen.
Aber wie unterscheidet sich das dann von den Frauenprodukten? Weil wenn man sich jetzt so heutzutage, sag ich mal, eure Social-Media-Kommentare anschaut, dann stand da auch relativ oft drin, coole Idee, aber kann ich doch auch einfach so die Frauenkosmetik für benutzen.
Ja, es sind mehrere Faktoren. Also es ist einmal so generell das Konzept, dass wir zwei Farben anbieten, weil wir sind damals auch reingegangen und haben so geguckt bei Amazon, wie sehen so die schlechten Rezensionen von Männern aus? Also welche Sachen stören die? Und es war so, ich weiß nicht, welche Farbe ich habe. Und dann habe ich jetzt eine Farbe bestellt und muss sie wieder zurückschicken. Deswegen sind wir so reingegangen, ey, wir schicken direkt zwei Farben mit in einem Produkt, dass man die auf der Haut mischen kann. Da komme ich zum nächsten Punkt. Du kannst es super einfach mischen. Also es ist eine relativ feste Textur und die Frauenkonzile sind meistens eher flüssig und die verteilen sich dann super breit auf der Haut. Und unser, du gehst einfach mit dem Finger rein, gehst einmal drüber und es zieht direkt ein. Das ist super einfach in der Anwendung.
Genau, also keine Tools. Wir haben gesagt, Männer sind halt aus sozialen Gründen, was auch immer, kulturellen Gründen, wir haben keinen Kontakt zu Make-up. So, und ich weiß dann auch nicht, wie ich einen Pinsel verwenden würde, ich weiß nicht, wie ich einen Schwamm verwenden würde. Ich habe es noch nie in der Hand gehabt. Mhm. So, und da haben wir gesagt, der Mann, der ist einfach, der ist Problemlöser, was wir gerade gesagt haben, der möchte das ganz einfach ohne Tool mit dem Finger machen. Rezeptur danach entwickelt. Wir haben geschaut, wie sieht die Männerhaut aus? Die ist dicker, die ist öliger, die hat größere Poren. Was kann man dahingehend in der Rezeptur beachten? Ja, und dann sind wir dann nach zig verschiedenen Samples, ich glaube, wir hatten in der Anfangsphase so 30 Samples, die wir hin und her geschickt haben mit dem Labor, mit irgendwelchen Freunden ausprobiert. Hier, gib mal dein Auge, du hast ja Augenringe, lass mal ausprobieren und so. Und irgendwann haben wir dann die Rezeptur gehabt, die super einfach war in der Anwendung, ohne Tools war und die einfach leicht zu verblenden war. Weil Nummer eins Kriterium für die meisten Männer war, ich will nicht geschminkt aussehen. Das ist Make-up für Männer, klar, aber Männer wollen sich meistens nicht verschönern, sondern die wollen ein Problem lösen. Ich habe Augenringe von Natur aus, erblich bedingt, was auch immer. Ich habe Rötungen im Gesicht, ich habe einen kleinen Pickel, die möchte ich loswerden und dann sozusagen in neuem Glanz erstrahlen und ohne dieses Problem rausgehen. Und das haben wir mit dem Produkt dann optimal gelöst. Was wir noch gemacht haben ist, wir haben eine eigene Verpackung dafür entwickelt, ne, die hochwertig ist. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Plastikkram machen, wir wollen einen Spiegel da drin haben, dass man das auch unterwegs verwenden kann. Und wir wollen sie da nachfüllbar machen, was auch E-Commerce-mäßig, ne, Retention und so, und Nachfüllpacks kaufen halt, glaube ich, ein schlauer Move war.
Wie ist so ein bisschen so die Produktpalette jetzt so ein bisschen gesplittet? Also was für Produkte gibt es und wie kamen die so historisch vielleicht so ein bisschen mit dazu?
Also der Hero ist unser Concealer, ganz klar. Und mit dem Produkt sind wir auch jetzt, ich glaube, 10 Monate gefahren. Und jetzt frisch zu Hülle Löwen haben wir zwei neue Produkte ausgebracht. Und zwar, wir haben uns gefragt, wie sieht die perfekte Ergänzung aus zum Concealer und dann haben wir uns gefragt, so, die Leute haben uns geschrieben, ich brauche irgendwas mal zum Abwaschen oder der Concealer hält bei trockener Haut nicht so gut. Und deswegen waren die beiden Produkte, die sehr gut im Dreierbundle funktionieren, einfach ein Reinigungsgel und eine Gesichtscreme. Wir sind rangegangen, okay, wir sind die Marke mit einem direkten Soforteffekt, also müssen die Produkte, die vermeintlich eher so normal und klassisch sind, auch geil sein. Deswegen waren wir dann über 8 bis 10 Monate und haben die komplett wieder entwickelt und können jetzt sagen, unsere Creme hat einen direkten aufplusternden Soforteffekt, die Haut auch mattiert, weil viele Männer ölige Haut und schwitzen, vor allem Richtung Sommer, und dann macht man sich mal eine Creme drauf und dann sieht man aus wie eine Speckschwarte. So, das ist, was die Leute sagen. Und dann haben wir die Creme so entwickelt, dass sie halt auch einen direkten Soforteffekt hat, genauso wie das Reinigungsgel. Inwiefern das geht, ne? Aber du fühlst dich halt direkt frisch, es riecht geil und deswegen auch dieses Dreierbundle.
Smart, macht Sinn. Wenn man sich vielleicht so ein bisschen so die Zeit anguckt, ihr habt es eben schon mal so ein bisschen so in den Raum geworfen, dass es eigentlich erst so im Dezember 23 irgendwie erst richtig losging. Was habt ihr so historisch vielleicht so ein bisschen so marketing-wise gemacht? Also vor allem so das Thema irgendwie am Anfang, vor allem neu zu bespielen, stelle ich mir schon irgendwie jetzt nicht als ganz einfach vor, weil man gar nicht so auf den ersten Moment wahrscheinlich irgendwie versteht, was das Produkt eigentlich an sich ist. Einmal, weil es sozusagen irgendwie eine neue Produktkategorie an sich ist, irgendwie so ein bisschen.
Klar.
Wie seid ihr so ein bisschen so ins Marketing-Game eingestiegen und was habt ihr also ausprobiert, was hat funktioniert? Also
ursprünglich war es TikTok, ganz klar. TikTok organisch war unser leitender Kanal sozusagen. Es war relativ easy, auf Klicks zu gehen, weil sehr polarisierendes Thema. Ne? Die einen finden es richtig geil, die anderen sagen, braucht kein Mensch. Und wenn man dann ein Video macht, wir waren damals noch, wie gesagt, in Düsseldorf zusammen gewohnt, hatten dann mit dem Vermieter gequatscht, ob wir da so einen alten Kellerraum irgendwie auf Schuss bringen können, haben da so ein kleines Studio gebaut einfach. Wirklich aus dem schimmeligsten Kellerraum überhaupt, haben wir so ein echt ganz geiles TikTok-Studio gebaut und haben da einfach jeden Tag Videos abgedreht, ne? Wie Joel vor der Kamera steht, der ist so ein bisschen so unser Leitbild, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, dich kennt man mehr aus den Ads und aus den Google, aus den TikToks als mich, weil es einfach gut geklickt hat. Ne? Stand dann da, hat sich ein Pickel sich aufgemalt, gesagt, boah, ich als Mann mit einem Pickel kann nur so nicht rausgehen und es gibt da endlich Mail-Up. Also wir haben es auch sketchy gemacht. Es war geil. Also es hat wirklich Spaß gemacht und es hat einfach Produkte verkauft. Mhm. Und irgendwann will man natürlich scalen so, ne? Das ist ja klar. Wir hatten noch kein richtiges Q4. Damals haben wir, wie gesagt, sehr spät im Dezember angefangen, organisch. War noch so, jetzt brauchen wir nicht und so, ne? Wollen wir nicht machen. Und aber irgendwann ist natürlich so, du merkst halt den Cap so bei organisch. Macht Spaß, ist cool, man wächst, aber wir wollten halt mehr. Sind dann Meta jetzt reingestartet und da ging es halt dann richtig los, ne?
Das heißt, das ist jetzt aber auch gerade der Haupt-Traffic-Kanal oder ist immer noch so TikTok?
Ja, also TikTok ist wirklich wenig, also weil einfach Meta viel mehr Power hat und deswegen stecken wir 100% der Ressourcen in Meta-Ads. TikTok jetzt auch gemacht eine Zeit lang, klappt gut, aber man merkt einfach, bei TikTok geht einfach nicht so viel langfristig und du musst viel mehr testen, noch mehr Videos, um noch weniger dann am Ende rauszubekommen. Und Meta ist da schon für unsere Zielgruppe, ja vermeintlich, wo man denkt, ey, das sind die 18-jährigen Kinder, gar nicht so ist. Unsere Zielgruppe ist der 42-jährige Mann, so vielleicht auch der Geschäftsmann gepflegt, der einfach ein bisschen frischer aussehen will.
Finde ich ein gutes Punkt. Aber wie ist das jetzt beispielsweise dann TikTok organisch so ein bisschen auch einzuordnen? Mhm. Also sozusagen, oder vielleicht müssen wir uns euer Ökosystem irgendwie allgemein vielleicht einfach einmal nochmal angucken, weil ihr macht ja beispielsweise auch noch einen Podcast und die Shorts, die ihr für den Podcast beispielsweise macht oder auch für den Mail-Up-Account an sich, manchmal haben die ja wirklich Millionen Views. Also da muss man ja schon sagen, das ist ja wirklich extrem viel gesehen, wenn man jetzt irgendwie auf sozusagen die Klickpreise sozusagen runterrechnen würde, was ihr da sozusagen organisch bekommt, ist natürlich dann irgendwie immens einfach so gesehen. Wie ist so ein bisschen so der Podcast an sich einzuordnen? Und ins ganze Game und was bringen am Ende dann noch irgendwie so Shorts mit wirklich Millionen Views? Das ist das. Ist das so viel oder ist es eigentlich gar nicht so viel?
Also in der vermeintlichen Stube im Keller, habe ich ja gesagt, haben wir damals mit den TikTok-Videos angefangen und da war es eine Videokategorie von vielen. Die haben wir dann damals schon Boys Talk genannt, weil wir uns gedacht haben, hey, irgendwie macht das doch Sinn, ne? Zwei Jungs setzen sich auf die Couch, quatschen über Männerthemen und ziehen halt irgendwie Männer an und wollen halt dadurch halt Reichweite machen. Wir haben halt gesehen, diese Videos machen am meisten Klicks, wo wir irgendwie sagen, keine Ahnung, wie viel sollte ein Friseurbesuch kosten? Und dann sagt Joel halt ganz clicky und in den ersten Hook irgendwie, ich war beim Friseur, hat 50 Euro gekostet oder so. Und dann klicken die Videos natürlich, ist ja klar. Weil die Leute sagen, boah, mein Friseur hier, der macht das für 10 Euro und so. Da kommen die Kommentare und die Reichweite. Und irgendwann hat das so viele Klicks gemacht, dass wir gesagt haben, ey, daraus müssen wir eigentlich einen eigenen Kanal machen. Ne? Weil die Kategorie ist super, die anderen Videos sind eher so sehr werblich in Anführungsstrichen. Die gehen dann schon, wie mache ich mir einen Knutschfleck oder so. Also das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Da haben wir den Kanal rausgenommen aus diesem ganzen Mail-Up-Konstrukt und haben dann den Boys Talk bei Mail-Up draus gemacht. Haben wir gesagt, okay, ne, so ein Sponsored bei Mail-Up, der Name ist drin und alle sehen's. Und haben dann seitdem, also wir machen es jetzt seit knapp einem Jahr richtig und posten jeden Tag ein Video, jeden Tag auf TikTok. Und jetzt auch mittlerweile auf Instagram Reels. Und seitdem haben wir hunderte Millionen Klicks gemacht. Also wir machen im Durchschnitt auf Reels und auf TikToks, von Boys Talk bei Mail-Up, ich würde sagen am Tag 300.000 Klicks.
300.000? Ja.
Also wenn ihr unsere Reels anschaut, jeden Tag kommt ein Reel, jeden Tag kommt ein TikTok, also addiert, würde ich schon sagen. Und da erreichen wir natürlich Millionen, Abermillionen von Leute. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir haben irgendwann gecheckt, okay, die Zielgruppe, die sich das anguckt und die sich unseren Podcast anhört, die ist zu 85% weiblich, wenn nicht sogar noch mehr. Also es sind fast nur Frauen. So,
da denkt man, das ist auch okay, oder?
Ja, es ist okay, weil wir jetzt natürlich, also unsere Zielgruppe sind natürlich nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen der Männer, die es für die Männer kaufen, was sehr mächtig ist. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, wir haben es bis jetzt noch nicht so 100% geschafft, diese Reichweite dann auch in die Sales reinzubringen. Eine gute Taktik, die wir jetzt zu Q4 fahren, ist, glaube ich, ne, eine ganz direkte Ansprache auch da. Also wir haben eine kranke Zielgruppe mittlerweile, ne? Also eine kranke Community, die uns einfach kennt von diesem Podcast-Format, aber die wenigsten mittlerweile wissen einfach, dass wir Make-up für Männer machen. So. Das ist voll krass. Also es ist dann irgendwann so abgegangen, dass die Leute gar nicht mehr checken, dass das eigentlich das Startup dahinter ist. Und ja, und deswegen machen einfach den größten Teil der Sales immer noch die Ads aus. So, und ich glaube, das ist noch so ein Ding, was wir in den nächsten Monaten noch so ein bisschen decoden müssen, würde ich sagen. Ne?
Aber die mittelfristige und langfristige Strategie ist, das zu einem bestimmten Prozentsatz alles auf Mail abzumünzen. Aber wir machen uns da gar keinen Stress, weil wir haben damit nicht viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ne? Also ja, wir nehmen einmal die Woche Podcast auf und setzen uns alle 20 Tage hin und nehmen mal eine Folge auf und dann haben wir halt die ganzen Videos daraus. Und ja, das ist nicht viel Aufwand. Schneiden machen wir noch eben selber jeden Morgen 20 Minuten oder so. Und dann haben wir halt den Reel für den Tag. Und ja, das geht nebenbei, sodass wir die Haupttätigkeit noch bei MailUp haben und das nebenbei aufbauen, aber strategisch voll daran arbeiten, dass wir diese Reichweite irgendwann auch nutzen können.
Aber das ist dann jetzt schon so, wenn man jetzt irgendwie so runtermünzt, keine Ahnung, okay, jetzt gucken irgendwie 300.000 Leute irgendwie am Tag eure Shorts oder sonst irgendwas, das ist ungefähr Reach. Wie kann man das irgendwie messen, wie viele dann irgendwie am Ende wirklich auf den Shop kommen oder sonst irgendwas? Also 300.000 ist natürlich schon einfach arg viel Impression, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, der Funnel, den haben wir irgendwann, also irgendwann haben wir gelernt, dass der Funnel nicht der ist, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt den Link von der Product Page bei Instagram drin. Wir haben ja mittlerweile, glaube ich, so 50.000 Abonnenten auf diesem Boys Talk by MailUp Account auf Instagram und auf TikTok jetzt 130.000. Es ist nicht so, dass der Funnel so einfach ist, dass man sagt, ich packe jetzt den Link da rein, ich habe jetzt 1.000 Website-Besucher am Tag dadurch und die feiern das Produkt und kaufen das dann. Irgendwann haben wir gelernt, dass es einfacher ist oder langfristig besser ist, die Community dahinter aufzubauen, die Leute in den Stories mitzunehmen. Ey, hier sind wir in der Produktentwicklung, hier machen wir das und wie ist eigentlich, wenn Männer Make-up herstellen und so weiter und so fort. Und wenn man dann über bestimmte Sales-Events kommt, dann sagt, ey, guck mal hier, wir haben geile Skincare-Bundle rausgebracht jetzt vor ein paar Wochen und das ist das perfekte Geschenk für euch, für eure Männer. Also das ist deutlich besser, als die Leute einfach kalt auf den Shop zu schicken, weil du hast dann einfach unglaublich viele Shop-Besucher, aber keine Conversions. So, weil die Leute, das sind einfach Frauen. So, die checken dann, okay, das ist Concealer für den Mann, ja, feiert das mein Mann, weiß ich jetzt nicht so genau, wahrscheinlich, wenn ich ihm das schenke, der schämt sich vielleicht ein bisschen, kaufen es nicht. So, aber die kaufen es dann, wenn die sehen, Essat und Joel, die beiden Jungs, die ich jetzt schon von 80 Reels gesehen habe, denen vertraue ich, die finde ich cool und jetzt kann ich mal bei diesem Sales Event ein geiles Geschenk für meinen Mann kaufen und das klappt besser. Und deshalb ist es nicht so einfach, die Leute kalt auf den Shop zu schicken, aber ja, macht einfach Spaß, die Community aufzubauen nebenbei und auch mal die Influencer-Seite von anderer Seite zu kennen. Ne? Also mittlerweile ist es ja so, dass wir schon so Influencer-Deals teilweise eingehen, auch unabhängig vom Mail-Up und das ist halt geil. Ne? Weil,
dann nur sozusagen über Boys Talk.
Ja, genau. Also das hat schon so eine Dimension angenommen, dass wir dann selber irgendwie so ein bisschen zu Influencer geworden sind. Ich weiß gar nicht so nennen, aber ne? Also wenn man eine gewisse Reichweite hat, so, was ist man dann? Irgendwie was auch immer, ne? Und deshalb sehen wir es halt von der anderen Seite, was gehen die Leute für Deals ein? Ist das eher so nur auf Umsatzbeteiligung? Wollen die eine feste Summe von uns hören? Und daraus lernt man halt super, super viel auch von der anderen Seite.
Aber wie hart interferiert das dann so ein bisschen so mit eurer Vision an, mit MailUp an sich? Also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich gebe sozusagen die Bühne irgendwie dann irgendwie an eine andere Firma ab.
Ja, man muss aufpassen, ne? Also man darf es nicht zu krass ausreiten. Wir haben uns auch immer gesagt, das Hauptprodukt, was wir vermarkten, ist unser eigenes Produkt, weil davon haben wir einfach am meisten, ist ja klar. Aber ein bisschen so das Game zu spielen und mal zu schauen, was geht, ist natürlich auch einfach interessant und cool. Und ja,
aber das ihr habt ist schon genau das. Also man hat einfach keinen Aufwand. So, dann dreht man halt mal eine Story ab und das sind, wie viel sind das? 5 Minuten. Dann hat man hier nochmal was und man spricht im Podcast drüber, den man sowieso hat. Und dann geht das. Also wir haben bisher nur eine große Partnerschaft und wir würden vielleicht noch 1-2 weitere eingehen. Aber das hat alles nichts mit Kosmetik in dem Bereich zu tun. Deswegen.
Ja, genau. Was, krasses, ich glaube, also ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen, nicht in Deutschland. Ich kenne es nicht, das, was wir machen, macht keiner so, glaube ich. Also wir drehen ja die Themen für die TikToks ganz, also der Funnel ist der. Wir sagen uns einmal im Monat, haben wir einen Drehtag, da drehen wir 3-4 Stunden. Ich skripte die Videos sozusagen an, ich so ein bisschen, welche Themen sind interessant, worüber, was hookt gut, was klickt einfach gut. Also das ist so dieser maximale Klickgedanke. Dann werden die Videos täglich auf TikTok hochgeladen, wir drehen an einem Tag 30 Videos, die müssen nur eine Minute erreichen, dann ist es für uns okay, ne? dann schneiden wir die, dann werden die immer auf TikTok hochgeladen und ein bisschen zeitversetzt dieselben Videos dann recycelt auf Reels. So, das heißt, wir machen einmal im Monat, setzen uns hin für 3-4 Stunden und haben jeden Tag ein Reel, jeden Tag ein TikTok und dadurch, nur dadurch, diese Millionen Reichweite. Haben dann gesagt, okay, wir wollen die Community aufbauen dahinter, Boys Talk bei MailUp, der muss noch einfach die näher an die Leute ran. Jetzt machen wir noch einen Podcast und haben dann auf einen Schlag 5000 Podcasts, also wir haben jetzt auf Spotify, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Follower, haben pro Folge 5.000 bis 10.000 Hörer, einfach nur durch diesen lowen Community-Aufbau. Und das sind diese Low-Hanging-Fruits. Und dadurch können wir dann schaffen, diesen Funnel so ein bisschen auf MailUp umzumünzen und die Leute langfristig an die Marke ranzukriegen.
Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zurück, ich sag mal, auf das Produkt kommen und auch die Kooperation vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen mit reinnehmen, was gibt's denn als Konkurrenz von euch? Ja. Also es gibt ja im Prinzip keine andere Marke, die so krass den Fokus auf Männer-Make-up hat.
Es gibt diverse Brands, die es mal irgendwie mal probiert haben.
Ein bisschen Beifang so mäßig, ne? Also irgendwie, komm, schmeiß ich auch noch auf den Markt.
Aber das hat nie geklappt. Und der einfache Gedanke ist, weil das Marketing dahinter einfach knallen muss. Und du kannst nicht einfach einen Stift in DM stellen und draufschreiben Black und For Man. Da ist einfach die Nachfrage noch nicht da. Deswegen muss man halt über die Problempunkte kommen und es gut über Social Media Marketing machen, so wie wir das machen. Also einerseits die Brand Awareness, aber auch gute Sales-Kampagnen schalten, weil es ja einfach logisch ist. Es ist ein Abdecker, es löst ein Problem für dich und du musst dich überhaupt nicht schämen dafür.
Ja, ich glaube, irgendwann haben wir auch gelernt, dass es schon, also ich will nicht sagen, es ist einfacher, aber es ist gewissermaßen einfacher, gute Hooks für gute Ads zu machen, weil du sagst, du machst Make-up für Männer. Also wenn ich jetzt eine normale Tagescreme habe, die keinen besonderen Faktor hat oder irgendwas, was mir keinen Soforteffekt gibt, dann ist natürlich auch schwierig in Ads zu sagen, du brauchst das jetzt, weil in 8 Wochen hast du vielleicht eine bessere Haut. Aber was wir sagen, du hast in 5 Sekunden eine bessere Haut. Du wendest das Produkt an, machst es auf, gehst in deine Augenringe rein, hast keine Augenringe mehr. Perfekt, du siehst besser aus. So. Und das ist halt schon, glaube ich, der größte Vorteil von MailUp, weil es ist der Soforteffekt. Es ist kein Versprechen, was vielleicht irgendwann mal eintritt, sondern wir als Typen sind einfach gestrickt, wir wollen irgendwas kaufen, das soll uns was bringen und dann stelle ich wieder zurück ins Regal und wenn ich das nächste Mal brauche, mache ich es wieder auf. So. Und das ist, glaube ich, das, was bei uns halt cool ist. Andererseits natürlich dann die Challenge, ein abdeckendes dekoratives Produkt an Männer zu vermarkten, die noch nie in ihrem ganzen Leben Make-up verwendet haben und die dann natürlich mit diesem Stigma halt konfrontiert werden.
Aber deswegen ist es, glaube ich, cool, dass ihr keine Tools und sowas mit benutzt, dass es halt auch wahrscheinlich gar nicht so wirkt wie Make-up.
Ja, also vielleicht ist es auch cool, dass wir beide ganz cool sind. Das hört sich immer so komisch an, wenn man das selber sagt, aber wenn ich jetzt den Joel in den Ads sehe und ich sehe, das ist ein cooler Typ, der ist trotzdem cool, auch wenn er sich vielleicht einen Concealer unter die Augen schmiert, das macht den keinen Prozent uncooler.
Ist doch nicht der Typ von der Uni, den ich gehasst habe.
Ja. Oder das ist halt nicht die Big Company, die mir jetzt versucht, irgendwas zu verkaufen, sondern das sind halt die beiden coolen Jungs, die irgendwas Cooles entwickelt haben und die sagen einfach, ey, wenn ihr Probleme habt, kauft, wenn nicht, dann halt nicht.
Aber wieso manche machen die dann das so wenig dann? Also ist es irgendwie so ein bisschen so, dass sie dann einfach sagen, okay, setzen irgendwie nicht so auf, dass das so irgendwie das nächste große Ding wird oder so, weil für die wäre es ja jetzt auch nicht sonderbar schwer, irgendwie, weiß ich nicht, mach mal 2 Millionen Sonderbudget frei und dann suchst du dir 2, 3 irgendwie Brand-Creators, die das sozusagen für dich sozusagen angehen und dann kannst du mal nach einem halben Jahr sagen, wenn du halt richtig Ad-Spend reingebuttert hast, ja okay, bringt das was oder bringt das nichts, warum meint ihr, ist es dann irgendwie bei diesen Big-Playern dann irgendwie immer noch so ein, ja, sagen, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich schmeiß mal irgendwie noch eine Linie auf den Markt, aber ich behandle die jetzt nicht so wie irgendwie meine anderen Kernprodukte.
Es sind mehrere Faktoren, also einerseits die Konkurrenz von den großen Playern und andererseits auch andere Startups könnten es ja auch machen. Aber bei den anderen Startups ist es halt wirklich schwierig, einen Hersteller zu finden, der dir eine gute Creme hat, wo die Story passt, dass die auch perfekt an die Männerhaut angepasst ist. Das dauert einfach unglaublich lange. Und dann könnte man sagen, ey, wieso nicht einfach L'Oreal, Man, jetzt auch ein Concealer? Also Könnten sie machen, aber wie gesagt, das Marketing dahinter ist super entscheidend. Du musst nah an der Zielgruppe sein, du musst mega gut auf Social Media sein. Du kannst es nicht einfach ins Regal stellen. Und sozusagen.
Ja, ich glaube auch die soziale Diskussion, also viele scheuen sich so ein bisschen auch vor dieser Diskussion, ne? Also die Kritik ist ja, Männer brauchen kein Make-up für Männer, sondern können auch einfach die Produkte verwenden, ja, die entweder neutral sind oder für Frauen, was auch völlig okay ist, klar, kann jeder Mann machen. Wir gehen natürlich den Ansatz und sagen, ich als Typ muss erstmal die Awareness dafür haben, ich muss erstmal vielleicht auch eine Community, eine Marke dahinter haben, die sagt, hey, schau mal, ich kenne eure Probleme, ich weiß, dass viele Männer noch nie einen Pinsel oder einen Schwamm verwendet haben und so weiter und so fort. Und da ist halt natürlich, große Marken wollen sich in dieses Haifischbecken wagen und sagen, oh, warum ist das Produkt jetzt schwarz? Entsteht eine Diskussion darüber. Oh, warum ist das, heißt das Produkt jetzt Mail-Up? Können das nicht auch Frauen verwenden? Da kommt man in diese Gender-Debatte, man kommt in diese ganzen heißen Kessel, in die man vielleicht als große Marke nicht rein will und sagt einfach, scheiß drauf. So, für uns ist dann, für so ein Nivea ist vielleicht der Markt noch zu klein, dass die sagen, dass die da reinpushen. Wir machen natürlich gerade das, was sie vielleicht erhoffen. Wir gehen in diese Diskussion rein, wir quatschen darüber, dass das in Ordnung ist. Wir öffnen diese neue Produktkategorie irgendwie für die und vielleicht ist dann ja ein, zwei Jahren dann soweit.
Ja, ich glaube, das ist einfach ein Zahlengame, die warten, bis wir so und so groß sind und dann gehen die rein. Dem sind wir uns bewusst und wissen um unsere
Position
und USPs.
Wie wichtig ist es, dass man dann irgendwie so ein, ja, wichtigen Partner oder guten Partner irgendwie an der Seite hat. Also vielleicht auch noch ein recht interessantes Thema bei euch, ist ja so ein bisschen das Thema Funding und sowas. Also beispielsweise Miriam Jaks recht früh, recht bekannte Business Angel mit reingeholt, war jetzt in der Höhle der Löwen. Wie wichtig ist es dann auch irgendwie einfach so einen Partner irgendwie an der Hand zu haben, wo man weiß, okay, die hat auch irgendwie schon mal Kosmetikbranche schon mal irgendwie so ein bisschen, ja, was heißt jetzt nicht durchgespielt, aber so ein bisschen schon mal auf jeden Fall die Welle so ein bisschen geritten, sage
ich
mal.
Ja, klar. Schon sehr wichtig, würde ich sagen. Also wir werden es auf diese Produktionsperspektive sehen. Das ist ja bei allen Unternehmen heutzutage so, du musst irgendwann profitabel sein. Das geht nur, wenn du einen Hersteller hast, der gute Zahlungskonditionen hat einerseits und natürlich auch die Produkte für einigermaßen gute Preise anbietet. Gerade am Anfang war es bei dekorativer Kosmetik halt super schwierig, irgendwie auch nur ansatzweise ein profitables Produkt auf den Markt zu bringen, weil du hast halt die kleinen Mengen, ne? Wir haben in unserem Produkt 3 Gramm drin pro Farbe, das sind 6 Gramm pro Produkt und jetzt mach mal so einen fetten Kessel mit 50 Kilogramm Make-up, was noch richtig wenig ist im Make-up-Bereich, ne? Und deren Kessel fahren dann irgendwie nur 30, 40 Kilo und wenn man das runterrechnet auf 6 Gramm pro Produkt, bist du dann bei Tausenden von Produkten, die man sich dann einfach auch nicht leisten kann. So, und dann ist es wichtig, einen Partner zu haben, der an einen glaubt, der dann die gewissen Stückzahlen für gewisse Preise anbieten kann, dass man dann sagt, hey, irgendwann nehmen wir dann vielleicht die 100.000 Produkte ab, aber heute noch nicht. Gib uns mal gute Zahlungskonditionen. Und das haben wir, und das ist, glaube ich, auch schon so eine Einstiegsbarriere für viele im dekorativen Bereich. Ich meine, so eine Creme findest du Dutzende Hersteller in Deutschland für. Aber für dekorative Kosmetik mit Pigmenten wird es wirklich richtig dünn. Die Miriam hat uns dahingehend auch geholfen, auch Richtung Produktentwicklung, ne, weil im Endeffekt, klar, Männerhaut unterscheidet sich und der Concealer ist auch anders als für Frauen, aber es ist immer noch ein Concealer. Und ein Concealer hat bestimmte Eigenschaften, die muss man erfüllen, der muss haltbar sein, was auch immer. Der muss eine Konsistenz haben, denn wenn er im Auto liegt, darf er direkt schmelzen zum Beispiel. Also das sind so Sachen, von denen wir keine Ahnung hatten, die haben uns natürlich über die Jahre beigebracht, aber Miriam hat da uns in der Produktentwicklung schon sehr, sehr hart geholfen und ist auch einfach eine richtig gute Unternehmerin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist das. Und dieser Faktor von Jungs, macht mal so, einfach in dieses richtige Mindset reinzukommen, das war ein Riesenhebel für uns, also dass wir auch mal größer denken, weil wir waren immer noch so in der kleinen Stube und so, ja, lass mal hier ein paar Produkte verkaufen, lass mal hier, aber einfach mal richtig zu knallen, das war dann so der Faktor, Miriam hat uns beigebracht, ja, wie man auch mal Geld ausgibt. Mhm. Weil wir waren immer so, boah, können wir jetzt dafür wirklich 100 Euro ausgeben? Wollen wir das wirklich machen? Oder wollen wir doch lieber irgendwas anderes? Ne? Mhm. Und sie meint, mach doch einfach mal, was habt ihr zu verlieren? So, wir haben ja jetzt das Geld.
Ja, und ich glaube, Miriam ist auch nicht der klassische Business Angel, der dich dann einfach nur einmal im Monat nach den Zahlen fragt und dir dann auf den Deckel gibt, wenn die Zahlen nicht stimmen, sondern wir hatten halt wirklich wöchentliche Meetings. Wir sind auch immer noch in zig WhatsApp-Gruppen zusammen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil die hat ein eigenes Unternehmen mit, weiß ich nicht, 50 Mitarbeitern und da hat noch 2 Kinder dazu und jeder kennt das alle, man hat einfach wenig Zeit im Leben so. Aber wenn da jemand da in der Gruppe drin ist, die dann nochmal über das Verpackungsdesign drüber schaut, wo sie nochmal einen Daumen nach oben gibt und sagt, ja, ist gut, Jungs, läuft, oder irgendwie sagt 3 Sätze, das sieht scheiße aus, dann hast du einfach einen Business Angel drin, der auch mal seine Meinung sagt, ohne jetzt da irgendwie jedes Mal den Finger drauf zu halten und zu sagen, ich entscheide darüber. Und das hat echt schon, es macht Spaß einfach mit dir zu
sein. Einfach einen guten Sparringspartner.
Ja, wirklich einen sehr, sehr guten Sparringspartner. Und wo wir uns auch mal fragen, ey krass, wie viel Zeit ihr da rein investiert, ne? Wie sympathisch die ist. Eine gute Freundin geworden mittlerweile. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so erfolgreich.
Also würdet ihr, wenn ihr ein Fazit darüber ziehen müsst, über dieses Angel-Investment auf jeden Fall sagen, kann man wieder machen?
Ja, 100%. Also wir haben es ja sehr frühphasig gemacht. Wir waren damals gefühlt nichts wert und war schon sehr viel Vertrauen mit dabei, dass sie es gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, dass das Investoren so machen. Ich habe es nicht gehört, um ehrlich zu sein.
Aber habt ihr noch andere, ich sag mal, Kandidaten zur Auswahl gehabt? Oder wie war quasi da
das war damals so, wir haben einfach gemacht. Und dann waren wir auf der Suche nach einem neuen Hersteller, wer es halt gesagt hat. Und dann habe ich die Miriam einfach angeschrieben, weil ich wusste, die ist groß in dem ganzen Business. Und dann meinte sie, ja klar habe ich, wollen wir aber mal quatschen, ich finde das irgendwie ganz spannend mit Mailup und so ist das entstanden.
Okay, verstehe.
Dann sind wir nach Berlin gefahren, haben uns da gemietet und dann hat es gepasst vom Vibe, sind uns schnell einig geworden und dann, ja.
Ist ja auch verrückt zu sagen, wenn man sich einfach anguckt oder muss ja auf jeden Fall auch Mehrwert gehabt haben oder doch schon einiges, doch muss Mehrwert gehabt haben, einfach wenn man sich anguckt, dass ihr dann sozusagen mit Aufnahmezeitpunkt Höhle der Löwen irgendwie 50.000 Euro Umsatz, eine Million Bewertung irgendwie aufrufen könnt oder euch beziehungsweise auf einen Deal einigen könnt, wo eine Bewertung, eine Seven-Figure-Bewertung im Raum steht, wo man jetzt sagt, okay, wenn der Umsatz jetzt gerade irgendwie fünfstellig ist, ist es halt auch einfach, muss natürlich andere Punkte geben, wo man dann sozusagen darauf argumentieren kann, oder?
Ja, also mittlerweile ist auch der Umsatz gut abgegangen seitdem, auch jetzt unabhängig von Höhle der Löwen, einfach weil wir da auch schon gezeigt haben, wie die Hebel sind und das war noch so frühphasig und wir mussten einfach nur diese Stellschraube schrauben, hier ein bisschen Marketing-Spend, weil wir hatten alles. Und deswegen war es, glaube ich, einfacher, eine gute Bewertung durchzubringen
am Ende. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist auch für Investoren wichtig, wer dahinter steckt. So, ob du zwei Jungs hast, die sagen, ja, wir probieren es mal und wenn nicht, dann steige ich in den Job ein. Das ist ja eine reale Gefahr, ne? Ja. Und wir haben immer gesagt, wir stehen zu 100% dahinter. Damals haben wir noch zusammen gewohnt. Wir machen alles, dass diese Company geil wird. Wir wollen selbstständig sein. Wir wollen das für die nächsten zwei, drei Jahre durchziehen und haben jetzt nicht irgendwie vor, keine Ahnung, jeder kriegt drei Kinder und der andere zieht nach Spanien aus und wandert aus, was auch immer. Und das war für die Leute immer so, okay, geil, die Jungs haben irgendwie einen BWL-Background, die werden schon irgendeine Ahnung haben, die hustlen, die haben eine gute Mentalität und das Produkt ist geil. So, das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Wenn das Produkt scheiße ist, dann bringt das alles nichts. Und das Team ist geil, die Zukunftsaussichten sind geil und dann haben wir die Löwen ja auch da im Fernsehen ganz gut überzeugt, auch mit unserem Gegenangebot. Wir sind ja dann doch ein Risiko eingegangen, auch dass wir ein Gegenangebot gemacht haben. Das gibt es ja auch nicht so oft da. Ja, und das hat dann am Ende dann noch gefunkt.
Aber am Ende sollte es nicht so sein, oder was?
Wenn er sollte es nicht so sein, den Deal dann nach einem nicht eingegangen.
Darf man fragen, warum? Oder
ja, wir sind am Ende im Guten ausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat nicht gepasst und es war auch nicht weiter schlimm. Wir beide waren höchst motiviert und machen bis dato immer noch weiter. Haben mich aufgegeben. Macht weiterhin Spaß und war auch eine tolle Ausstrahlung. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht auch nicht. Kann man sich auch im Nachhinein bei RTL Plus anschauen. War eine richtig tolle Erfahrung, muss ich sagen. Sowohl die Aufnahme, der Aufnahmetag, ganz aufgeregt und man weiß nicht, wie es ist, mal so im Studio und so, als auch jetzt im Nachhinein dann so ein kleines Public Viewing gemacht und so. Und da ist man schon stolz, wenn man sich selbst im Fernsehen sieht. Macht Spaß. Ja,
das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wie viel Zeit hattet ihr bevor ihr wusstet, dass ihr da hinkommt?
Wenig. Also wir wurden schon
spontan, ne?
Vorher angefragt.
Ein Jahr vorher,
Jahren.
Ne?
Ja, also so zwei Jahre vorher, also so ganz in den Anfängen haben die schon gesagt, da so, was wollen wir da bei Höhle der Löwen? Wir haben noch keinen Umsatz gemacht, da werden wir richtig auseinandergenommen. Dann wurden wir nochmal angefragt, ein Jahr
dann
später.
Kommt Carsten Waschmeier und schreibt sich erstmal was auf den Zettel.
Ja, er sagt dann, ja Jungs, okay, 1.000 Euro Umsatz, super, verpisst euch.
Dann nochmal ein Jahr später.
Kauft so, eure Firma für 5 Euro.
Ich nehme 100% Anteil, 5 Euro.
Ja, nochmal und dann wie so, nee, noch nicht. Und dann haben uns dann jemand selber gemeldet, weil wir wussten, okay, die haben Bock auf uns und dann wird es relativ einfach, da doch reinzukommen. Ist ja auch ein geiles Höhle Löwen-Produkt dafür. Und dann haben wir das gemacht. Das ging super schnell. Also im Januar haben wir dann die Sachen hin und her geschickt, im Februar wurden wir aufgenommen.
Ja, genau. Also noch stressiger war am Ende des Tages dann der Ausstrahlungstermin, den man ja 3 Wochen vorher bekommt. Das war wirklich eine geisteskranke Zeit, also die letzten Wochen so vor Ausstrahlung. Ich habe zwei Tage vor der Ausstrahlung geheiratet, der Hochzeitstermin, der stand schon fest seit 2 Jahren so, ne? Bin dann einen Tag vor der Ausstrahlung dann nach Thailand geflogen in die Flitterwochen, hab's dann aus Thailand geschaut, Joel war auch die letzten 5-6 Tage vor Ausstrahlung, die ja schon hart sind, ne? Man will Online-Shop perfekt machen, du willst das Fulfillment, alles muss perfekt sein, Sachen müssen vorgepackt sein, Produkte müssen da sein, und da war ich halt nicht da eigentlich mit dem Kopf so, weil ich war voll in der Hochzeitsvorbereitung, relativ große Hochzeit geplant und so, voll der schöne Tag, aber so, ne, und dann sagt halt jemand, hast du halt am Montag die Ausstrahlung. Und wir haben einen Monat vorher noch gefühlt eine Massarbeit abgegeben, hatten da noch super viel Stress. Also so die letzten 6 Monate, die waren schon richtig hardcore, muss ich sagen. Aber im Endeffekt dann, also haben wir alles gemeistert. Da ich habe geheiratet, Ausstrahlung war cool und Master haben wir auch in der Tasche. Und da bin ich schon sehr stolz auf uns.
Ja, und Master kann man hinterfragen, ob man es machen will oder machen muss. Wir sind jetzt happy, dass wir es gemacht haben.
Haben es besser als brauchen, wa?
Genau, weil das wir sind halt so 80-20 in allem und wir haben es mit dem minimalen Aufwand hinbekommen, noch echt einen guten Schnitt daraus zu holen, und das wollten wir einfach so für uns machen. Deswegen haben wir es gemacht, die Module gewählt, wo man viel präsentieren muss und wenig schreiben muss, und die, wo man einfach nur auswendig lernen muss. Und dann haben wir uns da hingesetzt, wir waren noch nie in den Vorlesungen drin, sondern waren da wirklich 90% Mail-Up in der Zeit, 10% Master. Mitgenommen, freuen wir uns, Eltern sind happy.
Ist auch viel wert.
Ich glaube, das kann auf jeden Fall jeder gut nachvollziehen.
Ja. Das ist dann vielleicht so ein bisschen so, nur noch so ein bisschen so der Ausblick von MailUp, also sozusagen dieses Jahr dann so 800.000 Millionen, wie ist so ein bisschen so dann die Growth Journey für die nächsten Jahre geplant? Also, wenn man es halt irgendwie, wenn es genauso laufen soll, wie ihr es euch vorstellt, dann könnte es ja einfach ein nicht ganz ungroßes Ding werden. Das war jetzt doppelte Verneinung, also könnte recht groß werden. Am Ende zusammengefasst, was ist da so ein bisschen so der Ausblick?
Schwierig, das in Zahlen auszudrücken, aber
riesig.
Aber Mitarbeiter riesig. Mal ranholen vielleicht, ne? Dass man da vielleicht sich ein eigenes Team aufbaut. Wir sind ja noch zu zweit, wir haben bis heute keinen Mitarbeiter eingestellt. Es klappt auch so. Wir haben sehr viel gut automatisiert, sehr viele Prozesse mittlerweile schon aufgebaut, die echt gut funktionieren. Arbeiten mit sehr vielen Freelancern in der einen oder anderen Agentur zusammen. Und das macht einfach Spaß so mit den Jungs da. Also wir haben ein Team einfach aus 7, 8 Freelancern. Wir kennen uns super, seit Jahren mit denen zusammengearbeitet und haben halt keine Mitarbeiter, die wir in Anführungsstrichen kümmern müssen. Ne? Vielleicht irgendwann mal Führungskraft werden. Also einfach mal so auch mal also Mitarbeiter dran.
Den Weg von Gründer zum Chef zu schaffen, das ist auch nicht so easy, aber da sind wir auf dem besten Weg, uns da auch gut vorzubereiten. Ja, und dann einfach probieren, neue Produkte zu launchen, regelmäßig, weil das ein Riesenhebel ist. Und wir haben so viele Produkte noch, die wir uns vorstellen können. Alles, was den Mann irgendwie auch verschönert, im Bereich Make-up ist, aber gleichzeitig nicht zu Hardcore-Make-up ist, sondern alles, was irgendwie Sinn macht für den Mann, die Produkte, die er jetzt auch schon benutzt, aber irgendwie noch so eine Art Hemmung hat. Und da kann man voll viel machen. Und da sind wir voll dabei. Regelmäßige Produktlaunches, Mitarbeiter einstellen. Und dann wächst das Unternehmen zwangsläufig. Ne?
Ist der Handel dann auch ein Thema für euch? Oder bleibt ihr erstmal quasi online?
Kurzfristig nicht. Wir haben jetzt so eine Strategie, wo wir auch so Barbershops jetzt abklappern werden, ja, weil das, glaube ich, cool kommt, einfach mit der Brand. Aber das war es auch. Also wir wurden auch schon angefragt von den großen Parfümerieketten, die man kennt, aber haben uns immer dann doch dagegen entschieden, weil es so eine eigene Welt für sich ist und wir uns voll auf Online konzentrieren wollen, weil wir da unsere Stärken Fokus haben. Ne? Fokuszeit,
ja, aber auch, Kontrolle auch. Ne?
Weil der nicht der Riesenumsatz ist, du hast die Kundendaten nicht und erstmal so voll online und dann können wir noch gucken.
Ja. Genau. Barbershop ist halt ein Thema, weil das ist so das erste Mal vielleicht so richtig am Kunden dran, vielleicht mal selber einen Tag da verbringen, vielleicht sogar auch für Content, dass die Leute das mal da probieren, weil ein Faktor ist, unser Produkt ist relativ hochpreisig, aber jeder, der es schon mal in der Hand hatte, hat gesagt, boah, geil, richtig geil. Und dann, wenn du es ausprobiert hast, spätestens dann sagst du, super, bin ich mega.
40 Euro kostet es, ne?
Ja, genau, also 40 Euro, genau, 39,95. Und wir sagen halt, ist eigentlich vielleicht auch mal cool, dass die Leute das im Laden mal testen, dass die es dann vielleicht auch mal einfach von da aus mitnehmen und einfach mal diese Experience machen, ne? Im Kleinen, vielleicht mal einen kleinen Aufschalter rein oder so. Das wird nicht den riesen Hebel machen, wir brauchen es auch nicht, aber langfristig ist, glaube ich, vielleicht dann doch ganz cool, mal gemacht zu haben. Ach, mal vielleicht auch dieses Hardcore-Sales. Einfach mal da reingehen, mal gucken, was geht so. Was ist so die Reaktion? Und wie gesagt, dieser Kundenkontakt ist halt super wichtig. Ne? Was wir auch regelmäßig machen, wir quatschen mit Kunden. Also wir telefonieren mit denen, wir schreiben mit denen über WhatsApp. Und einfach mal zu erfahren, ey, wie kamst du zu dem Produkt? Was sind deine Needs? Warum hast du es verwendet? Welche anderen Produkte verwendest du? Und das ist halt super, super interessant, sowohl für Ads als auch für spätere Produktlaunches.
Ja. Und die Sache ist, wenn man so ein Produkt wie unseres auch scalen will, dann kommst du irgendwann an so eine gläserne Decke, wo du dir denkst, okay, du hast jetzt alle irgendwie abgefarmt, die mit dem Thema schon so einigermaßen auch zu tun hatten, aber dann brauchst du ja die Leute, die noch nie was mit dem Thema zu tun hatten. Und dann der Weg über Barbershops, dass man sich ganz deutschlandweit aufbaut, dass sie es mal ausprobiert haben und dass man auch mal Tester anbietet. Also dass die Eintrittsbarriere so gering wie möglich ist, weil die ist jetzt ja schon relativ hoch, 40 Euro. Und es klappt auch wegen E-Commerce, Warenwert und Co. Aber langfristig muss man natürlich gucken, dass man die Kunden auch anders abholt. Thema Handel macht da Sinn, aber Step by Step.
Okay, dann lass uns mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Willst du anfangen?
Ich fange an. Ich würde mit Cristiano Ronaldo, würde ich mal auf jeden Fall, würde ich ein Käffchen trinken gehen. Oder
meinst du, du bist dann in einem von den 10-Minuten-Slots, die er gefühlt am Tag hatte, mit drin, oder?
Das ist das Lustige, weil ich will einmal in seine Schlafroutinen-Systeme, Slot-Systeme, also einmal wie so ein Hardcore-Mensch tickt, um zu gucken, welche Sachen kann man da auch für sich mitnehmen. Ja. Das ist so mein Dream. Ich hätte jetzt auch sagen können, Jeff Bezos oder so. Aber Cristiano Ronaldo ist so Hardcore-Performance und er ist ja auch eine kranke Brand. Mhm. Und daraus kann man so viele Sachen lernen. Ich würde mir so einen Fragenkatalog vorbereiten, wo ich so einmal Thema Branding abarbeite, einmal Thema irgendwie Routine und den voll durchfragen und stoppen, wenn er zu viel erzählt hat, dass ich die Fragen durchkriege.
Sagst du, nee, Bro, brauch doch keinen Kaffee. Ja, beantworte einfach diese 15 Fragen.
Wirklich. Bei dir? Bei mir, ich glaube so Warren Buffett. So, irgendwie. Also als ich angefangen habe, so BWL zu studieren, war das so, boah, das ist so eine Ikone. Einfach nur aus dem Grund, ich bin jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt nicht jedes Buch von ihm gelesen oder so, kein krasser Fan. Aber was ich halt so immer wieder von ihm mitnehme, ist so dieses unglaublich langfristige Denken. Ne? Mhm. Was wir in unserer, also das wird ja immer weniger, ne? Sowohl so durch TikTok, alles wird immer so kurzfristig, alles schauen immer auf morgen, aber keiner schaut drauf, was ist vielleicht in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren. Und was uns, glaube ich, was wir in den Jahren gelernt haben, war immer so, man muss einfach langfristig denken. Ne? Man muss die langfristige Perspektive sehen. Man muss beharrlich sein. Wenn man einmal eine Idee hat, dann darf man nicht direkt sagen, oh, heute ist ein schlechter Tag, vielleicht war das doch eine scheiß Idee. Ich glaube, das durchlebt jeder irgendwann mal. Jeder denkt sich irgendwann mal, boah, dieses Geschäftsmodell ist viel geiler als unseres. Boah, die machen viel mehr Kohle, weil das ist ja so einfach. So, aber es ist nicht so. Jeder hat seine Challenges. Und ich glaube, es ist für uns das Beste, wenn man so die 15 Jahresperspektive sieht, beharrlich bleibt. Und das ist so für mich so Warren Buffett, so der langfristige Denker, der, wenn er einmal einen Weg angefahren ist, dann zieht er das auch durch.
Finde ich gut, zwei gute Calls. Ich finde es vielleicht auch ein guter Aufhänger für den zweiten Teil oder so ein anderes Thema, wo wir einfach mal so eure Meinung einfach mal so ein bisschen erfragen wollten. Weil man muss ja schon sagen, ihr macht das ganze Thema ja schon ein bisschen länger und ich glaube vor allem so irgendwie vor 2 oder 3 Jahren war das Thema jetzt irgendwie so, ja, ich sag mal so sensibilisiert wie, keine Ahnung, also war es eigentlich gar nicht. Also irgendwie die Aufmerksamkeit, würde ich sagen, war eigentlich gar nicht gegeben. Also das war dann auch irgendwie, glaube ich, denke ich mal viel so, dass man viel belächelt wurde oder sonst irgendwas so. Klar. Das ist ja kein Produkt oder sonst irgendwas. Wie schwierig war das vielleicht früher wirklich? Und wie hat sich das Thema vielleicht auch einfach so, was so die Akzeptanz angeht, so ein bisschen verändert?
Ich glaube, das Thema hat sich kurzfristig jetzt nicht verändert, aber das ist generell, dass ein Wandel in den Köpfen der Menschen angestoßen wird, ist so einmal Thema für uns und es war auch parallel schon. Und dann sind wir zu einem guten Zeitpunkt reingegangen, wo man natürlich weiß, okay, du kriegst diese Kritik, volle Kanne, und wir mussten die Hardcore spüren auf TikTok am Anfang. Aber peu à peu gewöhnt man sich dran und man weiß, wie fein man kommunizieren muss und die ganzen Geschichten. Und dann war dieses Thema für uns, dass wir das eigentlich gut gemeistert haben und jetzt den Spagat zwischen Hate und Leute, die es cool finden, gut fahren. Weil du kannst nicht unser Produkt vermarkten ohne Hate. Geht nicht. Und
ja, ich glaube, das ist ein guter Call. Das ist wirklich, glaube ich, so. Weil wenn wir jede Aussage auf die Goldwaage legen würden und keine Ahnung, wenn ich mich hinter rechtfertigen würde, warum das Produkt schwarz ist, dann würden wir keinen Erfolg haben. So. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil. Ne? Man erreicht halt dadurch einfach viele Leute. Videos machen viele Klicks, Leute schauen sich's an und wir haben dann halt einfach 1 von 10 Männern, die sagen, ich find's unfassbar geil, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. Und was mich persönlich, das ist auch bei Joel, glaube ich, nicht anders, halt von dieser, weil Hate ist schon irgendwann, wenn du jeden Tag Kommentare liest und jeden Tag dir die Sachen anschaust, das nimmt einen schon mit, ne? So, weil du dir denkst, Digga, ich habe voll das geile Produkt entwickelt und so viele finden das richtig geil. probier das doch mal aus. Warum musst du das jetzt haten? Und warum sind die, die haten, immer so laut und die, die es feiern, immer so leise?
Was ist denn das für Hate? So, also das ist dann so irgendwie so.
Es gibt zwei, drei Kategorien. Eine Kategorie ist Make-up für Männer, ist nur was für schwule Männer. Das ist so die eine Seite, die relativ laut ist, die dann so sagen, ich bin Mann und ich will niemals sowas verwenden und so. Die anderen sind die, die sagen, hey, Make-up für Männer, warum nicht auch einfach Frauenprodukte verwenden und ihr wollt doch nur ein teures Produkt an die dummen Männer vermarkten. Das sind so die beiden Lager, die sich...
Das ist fast ein bisschen witzig.
Ja, ja. So dumm, das ist. Ja, ja, schon. Aber irgendwie denkt man sich als Unternehmen natürlich eine Strategie aus. Will ich jetzt darauf antworten? Ja, ja. Habe ich mir irgendwas vor? Will ich auf diese Kommentare eingehen? Will ich vielleicht sogar löschen? Ne? Das ist, glaube ich, viele Startups haben dieses Problem. Und irgendwann ist man einfach fein damit und nimmt das einfach so auf, wie es ist. Was uns halt immer so krass pusht, ist halt die Resonanz von den Kunden, ne? Also jetzt mal for real, wenn ich jeden Tag Nachrichten bekomme von Männern, die uns sagen, ey, das ist wirklich, das hat mein Leben schon irgendwie verändert, weil ich bin aufgewachsen mit diesem roten Fleck im Gesicht. Ich bin aufgewachsen mit dieser Narbe und jetzt habe ich ein Produkt, womit ich das super einfach abdecken kann. Ich bin in den DM gelaufen jeden Tag, habe mich aber nicht getraut ans Regal, wusste nicht, welche Farbe ich habe. Ich habe bei euch die Online-Farbberatung gemacht und jetzt mit euch geschrieben und so. Das ist halt das, was uns pusht, ne? Das ist halt, wo wir sagen, das kann nur erfolgreich werden, weil es diese Männer eben gibt. Und alles andere ist halt, wird mitgenommen und wird irgendwie geschaut, dass wir da die Kommunikation so gut schnüren, dass jeder es einfach checkt und dass man sich denkt, ja geil, wenn es Männer gibt, die es benutzen und geil finden, go for it, nichts für mich. So, und meistens kriegen wir diese Männer auch dann. Also viele Männer, die gesagt haben, nichts für mich, denen haben wir das Produkt in die Hand gedrückt, ein bisschen gelabert und dann sagen die, ja, das ist ja doch geil, das kann ich einfach verwenden. Ich habe auch Augenringe, auch nicht viel geschlafen und so.
Ist ja auch ein Format von unseren Straßenumfragen, das ist ja auch eine Sache, die gut in Ads klappt, aber auch so, dass man einfach auf Leute zugeht und sagt, hey, das ist unser Produkt, willst du mal ausprobieren? Und wirklich 9 von 10 Männern waren dann so, wow, ich sehe einen riesen Unterschied, das sieht ja richtig gut aus, wo kann ich das kaufen? Also wirklich jetzt. Und das haben wir einfach abgefilmt und gepostet. Das klappt natürlich super als Ad.
Also war das am Anfang dann quasi so, dass ihr mit dem Hate, sag ich mal, auch ein paar schlaflose Nächte hattet und jetzt mittlerweile so ein dickes Fell bekommen habt und wisst, wie ihr das einordnen könnt?
100%. Also wir waren ja schon richtig in so Krisenmodus und scheiße, müssen wir darauf antworten. Haben super viele Learnings gemacht, von wegen, dann haben wir immer auf so ein Video geantwortet, dann trotzdem nur Hate bekommen, weil wenn du einmal in diesem Algorithmus drin bist von den Leuten, du kannst dagegen ankämpfen, wie du willst. Mhm.
Hast keine Chance.
Ja, du hast keine Chance. Das sind einfach die lauteren Leute so, ne? Die haben einfach Bock, die Sachen zu kommentieren, die haben einfach Bock, diese Videos zu machen. Was halt dann besonders kritisch ist, immer so, wenn so irgendwelche vermeintlichen Influencer dann auf dem Zug aufsteigen, dann irgendwie so Hate-Videos machen und sagen, ne, kauf nicht von da und ist scheiße und so.
Gibt's.
So. Und da denkt man sich dann schon so, boah, fuck, wenn ich jetzt so viele Leute sehen und so. Sie ist halt trotzdem im Shop irgendwie dadurch dann auch Sales gemacht, weil die Leute darauf aufmerksam werden und dann ist dann die es halt checken. Du musst halt dann schauen, wie gibst du die Sachen auf der Produktseite wieder, ne? Einfach aus einer E-Commerce-Perspektive, wie erklärst du die Produkte am besten, dass sich erstens keiner auf den Kopf gestoßen fühlt und zweitens, dass man es einfach checkt so. Also es ist schon eine Challenge, das ist nicht das Einfachste der Welt, aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass jede Company an irgendeinem Punkt mal, ob das jetzt der Preis ist, warum man gehatet wird, ob das jetzt irgendwie die Herangehensweise vom Marketing ist, ob einem da jemand eine falsche Moral attestiert. Aber das ist halt immer so. Wir leben in der Social-Media-Welt. Jeder darf sagen, was er will.
Und ihr provoziert es ja auch manchmal ein bisschen.
Ja, klar.
Also, allein durch die Social-Media-Beiträge.
Ja, früher noch viel krasser, ne? Ja. Aber es reicht halt schon, wenn man sagt, das ist Make-up für Männer. Das provoziert halt schon viele, die dann irgendwie auf den Zug aufspringen. Aber wie gesagt, das ist das, was halt auch irgendwie Spaß macht, so mit dieser Polarisierung zu leben. Und je größer unsere Community wird, desto lauter die wird und desto lauter die Leute werden, die es am Ende verwenden und denen es Spaß macht, desto geiler ist es. Ne? Und das wird halt, geht halt immer bergauf.
Würdet ihr sagen, es ist eher Vorteil oder eher Nachteil, in so eine neue, also sozusagen eine neue Produkt, also das Produkt gab es ja vorher nicht, also sozusagen auch irgendwie alles marketing-wise irgendwie von neu aufzubauen.
Also die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Wir sind jetzt nicht die klassischen E-Com-Gründer, die sich gedacht haben, ey, lass mal hier oder lass mal das perfekte Produkt sourcen. Sondern wir sind aus dieser Story raus entstanden. Das ist unser großer Vorteil, würde ich sagen, weil es ein neues Produkt ist, eine neue Produktkategorie, wo einfach viel mehr Gehirnschmalz reinfließen muss. Aber wenn das klappt, dann ist der Multiple viel höher, als wenn ich jetzt
ein Commodity-Produkt habe. Ne?
Supplement-Marke.
Aber es ist auch ein gutes E-Commerce-Produkt. Also AOV ist jetzt nicht zu klein, das ist leicht zu verschicken. Du hast trotzdem dann einen Wiederkaufswert. Also die Leute werden es irgendwann aufbrauchen, auch wenn wahrscheinlich nicht so schnell. Aber
die kommt irgendwann schon mal wieder. Die stimmen voll. Ja. Deswegen gehen wir auch voll ins E-Commerce-Thema rein. Aber wir sind jetzt nicht gestartet mit wie können wir das einfachste Produkt mit den einfachsten Problemstellen an die beste Zielgruppe vermarkten, sondern einfach gemacht und geguckt, was passt.
Aber würdet ihr es sozusagen jetzt rückwirkend nochmal genauso 100%. Machen? Also, weil man fragt sich natürlich schon so, man guckt dann ja auch ein bisschen nach links und rechts und dann gibt es natürlich irgendwie immer wen, der irgendwie was ganz anderes
macht. Es gibt immer Shiny Object und man denkt sich, boah, diese Zielgruppe von den Muttis zum Beispiel, die kann man echt gut erreichen. Ja. Scheiße, dass wir die nicht haben.
Ja, aber ist ja, so denkt der Mensch ja einfach ja, manchmal. Klar, 100%. Weißt du, was ich meine? Also so, das ist bei uns nicht anders. Da sagt man auch mal, ja, hätte ich mal eher so eine Agentur gemacht oder hätte ich mal darüber nachgedacht. So, aber die, auch wenn die Momente nur sehr kurz sind, die kommen natürlich trotzdem eigentlich, würde ich sagen, bei fast jedem.
100%, aber es war nie eine Sekunde, dass wir irgendwie daran gezweifelt haben, weil wir von direkt von Anfang an diese positive Resonanz bekommen haben und uns gegenseitig so pushen, dass wir sagen, ey, was jucken uns die anderen? Wir ziehen unser Ding durch und wir machen es so geil, wie es geht.
Absolut. Aber ich verstehe schon den Gedankengang. Also
vor allem, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Master, man hat alles sehr analytisch vielleicht gemacht, weißt du, ich meine, man
zieht sich
ja irgendwie Märkte an oder sonst irgendwas, aber was ist das für ein Markt? Den Markt gibt es so gesehen irgendwie noch gar nicht, weißt du, ich meine, klar, ist irgendwie so First Mover Advantage, würde ich sagen, auf jeden Fall, aber.
Ja, jeder Gründer kann einen davon, glaube ich, ein Lied singen. Ist auch generell dieses Gründerding so, ne, schlaflose Nächte und du arbeitest viel zu viel, du hast eigentlich Stundenlohn von ein paar Euro, weil du gar nicht, ne, du bist nur am Hustlen jeden Tag, du hast trotzdem Unsicherheiten, du musst über die Runden kommen, du musst schauen, wie verkaufe ich dieses Produkt? Es gibt gute Tage, es gibt katastrophale Tage. Das geht an die Psyche so, ne? Und deswegen sage ich immer, ich hätte das alleine niemals gemacht. Also alleine wäre ich bestimmt schon gebrochen gewesen vor einem Jahr, wenn mal, keine Ahnung, irgendein Produkt ankam und dann kamen 1000 Dinger, 5000 Produkte irgendwie falsch an. Da musst du schauen, was machst du jetzt und so. Also das sind halt Challenges, die jeder hat. Aber was unser Riesenvorteil war, halt, wir beide beste Freunde, haben immer zueinander gehalten. Wenn es mir scheiße ging, sagt Joel, Digga, halt mal dein Maul, arbeite jetzt mal weiter. Wenn es ihm scheiße geht, sag ich immer dasselbe. Und ich wüsste, also ich habe sehr viel Respekt vor Einzelgründern, weil ich sage, ich bin schon ein sehr charakterstarker Mensch, aber ob ich das geschafft hätte, weiß ich nicht. Und ob ich das auch gewollt hätte, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Weil auch, man ist ja der Mensch ja Opportunist, ne? Also so, du schaust nach links und rechts, wir haben Master gemacht, da steige ich halt, gehe ich in die Beratung rein. Ja. Weil wir haben beide Praktika gemacht, Joel bei KPMG, ich bei EY. Dann, keine Ahnung, welcher Steuerberater verdient mich da dumm und dämlich oder so, ne? Also, so, jetzt wird man davon nicht kurzfristig reich, aber wie ich gerade gesagt habe, wenn man langfristig an die Sache glaubt, an einen Markenaufbau glaubt, daran glaubt, dass das vielleicht irgendwann mal, das ist jetzt nicht unser vorrangiges Ziel, aber vielleicht irgendwann mal zum guten Exit mutieren kann, dann muss man einfach jeden Tag daran glauben und sich jeden Tag gegenseitig motivieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Motivation gegenseitig muss da sein, oder?
Auf jeden Fall.
Also das, was du eben beschrieben hast, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben mit, wenn es dir mal scheiße geht, dass Joel dann sagt, ey, entweder chill mal, ne, wenn es wirklich kacke ist, mach mal irgendwie einen halben Tag nichts oder arbeite mal weiter, ist gar nicht so schlimm.
Ja. Gut, geiler Moment ist halt, finde ich eigentlich immer, wenn man so ein bisschen so Blut geleckt hat. Also man irgendwie einmal so dieses so, okay, jetzt sind wir da, weißt du, ich meine, irgendwie so, es gibt ja irgendwie so diese Meilensteine, die man dann irgendwie so hat, wo man sagt, okay, jetzt ist das Game ein anderes, es ist einfach eine andere Agentur, es ist eine andere Brand, das Produkt ist irgendwie nochmal anders geworden und diese Momente sind dann irgendwie so, die sind mega wichtig, weil ich glaube, wenn man die lange nicht hat, dann wird es so ein bisschen so, damit irgendwann zäh, aber wenn die halt kommen, ist es einer der erfüllendsten Sachen, die man, glaube ich, machen darf.
Ich finde, das ist krass in so einem, im Marketing, wenn man so geile Ads am Laufen hat und das alles so unglaublich läuft und die Umsätze, du fühlst dich wie der Krasseste und das macht richtig Spaß alles und es ist super. Und dann, wenn es irgendwie nicht klappt, dann denkst du dir, das ist so richtige Selbstzweifel. Es geht so geisteskrank an die Motivation und deswegen ist dieses, also es ist eine riesen Challenge, wenn du im Marketing arbeitest, dass du nicht von den Umsätzen irgendwie abhängig bist, von deiner Laune. Und das ist so einer der größten Sachen für mich, dass ich einfach immer auf einem konstanten Level agiere und nicht schlechter bin, wenn es schlecht läuft und dann irgendwie besser bin, wenn es gut läuft.
Das ist ein lustiger Punkt, weil sagen viele Leute beispielsweise irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der Herr Ziegler hat das ganz früh schon irgendwie gesagt, so von wegen so, ey, eine Sache, die ich gelernt habe, mach auf jeden Fall irgendwie deine Tagesglücklichkeit oder wie du dich an diesem Tag fühlst, nicht von Shopify oder sowas abhängig, also egal wie schwer.
Ja, Herr Ziegler, auch gut.
Herr Ziegler, liebe Grüße, wenn sie das hören, kommen sie bald vorbei. Nein, aber so, der meinte auch schon so von wegen, so, ey, man muss wirklich ein bisschen aufpassen, weil man einen Tag denkst du halt, du bist der König, der andere Tag ist irgendwie einfach scheiße, weil irgendwie so eine Drecks-App wegen gutem Wetter dir irgendwie, keine Ahnung, sagt,
dass du weniger verkaufst beispielsweise. Aber das Krasse bei uns ist ja, auch in der Zeit von Social Media, ich schwöre, wir sagen, wir ernähren uns ja so an Dopamin, ne? Also über den Tag hinweg ernähre ich mich davon, ich bin so ein bisschen, ne, Joel macht die Ads, ich mache so viel die organischen Videos und so, hat der TikTok performt, hat der jetzt heute 100.000 gemacht, nur noch 10.000, schlechte Laune. Habe ich Shopify 5-mal das Bing gehört oder nur 4-mal, schlechte Laune. Hat irgendwie, keine Ahnung, der Instagram-Reel oder die Podcast-Folge, hat die eingeschlagen oder nicht. So, und irgendwie leben wir in dieser Zeit. So, ne? Das ist ja bei uns allen so. Ich versuche mich davon voll abzukapseln, aber kann ich gar nicht so richtig, weil ich mir dann denke, ja, dann performst du ja nicht so. Und ich glaube, man braucht eine gute Mischung, bin ich ehrlich. Ich habe es nicht ganz, ich bisschen schlechter als Joel. Joel kann auch mal Flugmodus im Gym machen, ich gar nicht. Dann höre ich mir dann trotzdem Podcast im Gym an. Also das ist, glaube ich, auf so einer psychologischen Ebene muss man sich schon richtig hart selber so cappen irgendwann.
Ja, fühle ich.
Ich würde sagen, das war ein guter Abschluss. Dann lass uns doch mal zum Ende hin zur zweiten Frage kommen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den ihr jemals bekommen habt?
Boah, bei mir ist so ein Dauerbrenner, den kennt jeder. Aber das ist irgendwie geil, so fake it till you make it. Finde ich einfach geil, weil ich einfach sehe, auch heutzutage, auch wieder dieses Social-Media-Thema, ich mache ein Bild von einem Lambo, ich Shopify mir da, mache mir dann Kennzeichen drauf von Bottrop oder was und dann denke, alles mein Lambo, boah, der ist so erfolgreich, der ist so krass.
Mail-Up-Logo so, noch drauf.
Mail-Up-Logo drauf und alle denken, du bist jetzt Millionär und machst einen riesen Exit. Nein, aber was ich damit sagen will ist, oft erreicht man viel einfach, wenn man so tut, als wäre man ein bisschen krasser, als man ist. Ist leider einfach so. Oder mal bei einem Investor anruft und vielleicht ein bisschen mehr was draufpackt oder so. Und ich glaube schon, natürlich hat das Grenzen, so dieses Fake it till you make it. Aber man darf sich selber nie zu tief stapeln. Man muss immer so ein bisschen, glaube ich.
Ich glaube, das ist gerade so gut bei uns, weil wir von Natur aus sehr, sehr bescheiden
sind. Ja, ich glaube auch.
Wenn das auf die falsche Person trifft, dann ist es halt pure Arroganz und richtig nervig. Und wir müssen uns selber in den Arsch treten, dass wir mal zeigen, auch dass wir was drauf haben, weil ne, wir sind immer so bescheiden und alles
immer gut. So ganz rational und man weiß ja nie, was morgen ist und so. Und wenn wir mit anderen quatschen, die ähnliche Umsatzzahlen haben wie wir oder ähnliches erreicht haben, sind die halt so, boah, das haben wir gemacht und wir sind voll krass und wenn du mit telefonieren willst, dann kostet das Geld und so. Das sind wir halt nicht, ne? Aber keine Ahnung, aber deswegen.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Ja, und irgendwie so dieses weiter so, ne? Weiter geht's. Einfach weiter geht's. Wir feiern keine Erfolge irgendwie, oder? Feiern wir Erfolge?
Ja, das ist halt scheiße. Also wir feiern leider keine Erfolge. Wollten wir uns jetzt ein bisschen anhalten, aber auch zur Höhle Löwen haben wir auch nichts gefeiert, weil du warst wirklich...
Nichts. Masterarbeit gemacht, abgerotzt, geile Note bekommen, scheißegal, weiter geht's. So, geile Umsatzzahlen, ja, weiter. So, also das ist Fluch und Segen zugleich, glaube ich. Man muss Erfolge feiern, damit man halt auch die negativen Phasen überleben kann, glaube ich. Aber ja, das ist bei uns unser Motto, ist irgendwie so weiter geht's.
Finde ich gut. Was ist dein bester Ratschlag?
Mein bester Ratschlag basiert auf dieser Langfristigkeit, also dass man nicht auf kurzfristige Erfolge schaut, sondern die Sachen, die man jetzt macht, die zahlen sich in 3 Jahren aus und alles, was jetzt gerade geil läuft, ist nicht, weil ich letzte Woche gut gearbeitet habe, sondern weil ich vor 2 Jahren gut gearbeitet habe oder vor einem Jahr. Also die Learnings, die ich jetzt mache, die bringen mir jetzt noch nichts, aber das habe ich alles mal gehört und das kann ich in 2-3 Jahren verwenden und deswegen denke ich, wenn ich jetzt richtig reinhaue, dann habe ich in 2-3 Jahren, habe ich halt was richtig Geiles aufgebaut und das ist die Motivation für mich. Also auch diesen Motivationscharakter zu haben, zu wissen, was treibt einen an. Weil dann hast du Power und auch die Energie, weil ohne Energie und Power wären wir nicht hier und dann hätten wir keinen Bock, irgendwas zu machen.
Und das dadurch übersteht man dann auch mal so Phasen, wo es irgendwie 1-2 Tage irgendwie scheiße läuft oder ganz so, ganz genau, easy. Klar. Wenn man dann sagt, okay, wir geben aber weiter Gas, dann ist das vielleicht nächste Woche schon wieder ganz anders.
Ja, absolut.
Ja. Finde ich gut. Starke Calls, wirklich. Gut gemacht.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ja, vielen Dank für eure Zeit, das, war sehr cool.
Sehr gerne.
Weggeflogen.
Stopp. Dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Aber die Ehre, ciao.
Ciao.